Ja, meine Frage an euch zu Anfang, kennt ihr das, was ihr hier vorne gesehen habt? Normalerweise kennt ihr es von mir, dass ich euch ein Bild zeige und darüber meine Einleitung so mache. Heute war dieses Anspiel die Einleitung dazu. Meine Frage an euch ist, kennt ihr das, was hier vorne gerade gespielt wurde? Ich höre ja. Und ich selber muss auch sagen, ja, ich finde mich in diesem Anspiel sehr deutlich wieder. Vor allem gerade da, wo die Freunde so fragen, sag mal, gehörst du zu denen? Gehörst du zu diesen Christen? Und ich sage, nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe überhaupt nichts mit denen zu tun. Wie es scheint, ist es so, dass wir uns alle, glaube ich, irgendwo sehr gut in diesem Anspiel wiederfinden können. Und das, was die Jugend uns hier an diesem Anspiel so ein bisschen aufgezeigt hat, ist eigentlich das Leben, so wie es unsere Heiligung leider auch bestimmt. Und das ist das Thema, über das wir heute nachdenken wollen. Das Leben in der Heiligung. Ich habe mir so gedacht, was ist wichtig, wenn wir über dieses Thema nachdenken wollen, über das Leben, das ja unsere Heiligung so bestimmt. Ich habe mir als erstes so die Frage gestellt, was ist das, was diesen gläubigen Christen, was ist das, was Jesus vom Thron gestoßen hat, von diesem Stuhl runtergeworfen hat? Was ist das? Und da muss man sagen, das sind Kompromisse, das sind Dinge, die er beschließt gegen den Willen Jesu. Und eigentlich müssen wir es kurz zusammenfassen, es ist Sünde. Und ich möchte als erstes mit euch über dieses Thema Sünde nachdenken, über das Wesen der Sünde. Nun, was sagt die Schrift über die Sünde? Die Schrift sagt sehr viel über die Sünde. Ich habe mal zwei kleine Aspekte der Zeit halber einfach rausgegriffen, die ich recht wichtig fand oder bedeutend fand oder so typisch fand für Sünde. Und eines lesen wir zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und das ist ganz typisch für Sünde. Sünde ist etwas, was einen ganz, ganz leichten Zugang hat. Ich finde es gerade sehr bezeichnend, gerade die erste Begebenheit, die Jugend hier vorgespielt hat, wo der Arbeitskollege kommt und dann so anfängt, über den Chef zu reden und anfängt, schlecht über den Chef zu reden. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn man so Menschen in seinem Leben hat, die einem so ein bisschen quer liegen im Magen, da stimmt man doch schon oft und gerne in diesen Kanon mit ein, jetzt mal schlecht über diesen Menschen herzuziehen. Also ich kenne das sehr gut. Und ich finde, das ist so bezeichnend, dass die Sünde so einen leichten Zugang immer für uns hat. Immer so einen ganz leichten Zugang, Zutritt verschafft. Aber es gibt noch ein anderes Wesen der Sünde. Das ist ja nicht das Einzige, dass Sünde nicht nur einfach leicht begangen wird, sondern wir lesen in Jakobus 1, Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und was Jakobus hier macht, er benutzt eigentlich so ziemlich das heftigste Wort, das er für Sünde finden kann. Er benutzt das Wort Tod. Was ist denn so schlimm eigentlich am Tod? Was ist das, was so richtig schlimm ist am Tod? Ja, endgültig. Da kannst du nichts mehr dran rütteln. Ich höre noch so ein paar Worte. Ich sage euch mal, was ich so gedacht habe. Ich finde, was ich so schlimm finde am Tod ist, er ist so unfassbar zerstörerisch. Unfassbar zerstörerisch. So mächtig und zerstörerisch und so einfach viel zu vernichtend. Und ich finde, wenn die Bibel deutlich macht, dass Sünde so etwas bewirkt, so etwas Zerstörerisches, dann müssen wir uns im Klaren sein, Leute, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Absolut nicht zu spaßen, denn Sünde ist absolut zerstörerisch. Das heißt, wir haben als erstes festgehalten, die Sünde hat einen leichten Zugang Und die Sünde führt immer zur Zerstörung. Sünde führt immer zum Tod hin. Ich habe so überlegt, wie kann ich euch das an einem Beispiel so ein bisschen besser verdeutlichen. Und es gibt ja so einen Trend heutzutage unter Jugendlichen, man guckt gar nicht mehr Fernsehen, sondern man schaut Serien. Und ich bin jetzt jemand, der nicht viele Serien schaut, aber ich habe mir eine Serie angeguckt, die mir empfohlen wurde. Und das ist diese Serie hier. Die heißt True Detective. In diesem Film geht es darum, dass zwei Polizisten oder zwei Detektive einen Serienkiller fassen müssen. Ja, also ein Serienkiller, der wirklich krank ist und wirklich unschön, einfach unschön. Und das ist so ein Psychothriller. Aber was mich vor allem an dieser Serie sofort aufgefallen ist, ist der Untertitel. Der Untertitel heißt Touch Darkness and Darkness Touches You Back. Zu Deutsch in etwa so übersetzt: Berühre die Dunkelheit und die Dunkelheit wird zurückpacken. Ja, berühre die Dunkelheit und die Dunkelheit, die wird zurückpacken, die wird zurückgreifen. Und in der Serie wird genau dieser Untertitel sehr, sehr deutlich. Es ist so, es betrifft beide Detektive, aber ich erzähle es jetzt nur von einem. Der eine Detektiv hat halt eben mit diesem krassen Fall zu tun. Also er sieht diesen dreckigen Mord, der vor ihm passiert, und es ist wirklich unschön. Und man merkt einfach, wie er diese Last, diese Dunkelheit mit in seinen Alltag trägt, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Und er kommt dann einmal so zu diesem Schluss und denkt sich, ja, ein Mann muss auch tun, was ein Mann tun muss. Und tut dann mit diesem Satz, tut er rechtfertigen, dass er eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Ja. Dann ist es so, dieser ganze Fall zieht sich über 20 Jahre hinweg und man merkt, wie immer mehr es bergab geht mit diesem Detektiv. Ja, er hat dann diese Affäre mit einer Frau, hat immer mehr ein Aggressionsproblem, nutzt seine Position aus als Polizist und verschlägt Leute im Gefängnis, die eigentlich unschuldig sind. Und dann trennt sich die Frau von ihm. Und er schlägt seine Kinder und die Kinder fangen auch an, vor ihm wegzulaufen. Und es wird immer dunkler und dunkler. Und es wird immer schlimmer einfach in seinem Leben. Und gegen Ende dieser Serie passiert Folgendes. Er wird schwer verwundet, landet im Krankenhaus und ist eigentlich völlig allein. Eigentlich völlig allein. Und dann passiert etwas, womit er nicht rechnet. Seine Frau und seine Kinder besuchen ihn. Und genau an dieser Stelle fängt dieser Mann so bitterlichst an zu weinen. Bitterlichst an zu weinen. Weil er weiß, er hat so viel kaputt gemacht. Er hat so viel zerstört. Und genau das ist Sünde. Sünde hat so einen leichten Zugang, so einen leichten Weg, wie wir da hineinfinden. Aber was am Ende dabei rauskommt, ist absolute Zerstörung. Es macht nur kaputt. Es richtet nur Vernichtung an. Nun, das Gute ist, wir müssen da nicht stehen bleiben. Zum Glück müssen wir an diesen Tatsachen nicht stehen bleiben. Denn wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 54 bis 57: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, Jesus hat uns diesen Sieg geschenkt. Wir haben als Jugend so einen kleinen Film, den ich gleich abspielen werde. Das ist auch so etwas, heute ist ja Jugendgottesdienst. Das heißt, wir haben auch das Recht, so ein bisschen was Jugendliches mit einzuspielen. Und es gibt so etwas, das nennt sich Poetry Slam. Das ist so eine Art jugendliche, künstlerische, ja, wie sagt man das? Lyrik, genau. Es ist eine Art Gedicht, künstlerisch vorgetragen, im jugendlichen Stil. Und ich werde euch mal einen Teil von diesem Video vorspielen. Es ist relativ schnell gesprochen und relativ viel Information in kurzer Zeit. Also ich werde es nochmal versuchen, halbwegs für euch zusammenfassen danach. Aber schaut es euch trotzdem mal an, was er sagt über diesen Sieg, den Christus für uns errungen hat. Muss ich noch?
Drei kleine Worte, es ist vollbracht, haben Licht in dunkle Nacht gebracht. Der Himmel verfinstert, die Berge beben, als der Gekreuzigte spricht, in deine Hände lege ich mein Leben. Die Welt steht Kopf, die Ordnung verschoben, denn ich bin selbst, ist als Verbrecher gestorben. Ein letzter Schrei reißt die Mauer zwischen Gott und Mensch ein und den Vorhang entzwei. Kein Schrei voll Schwäche, nein, pure Stärke, Liebe, Vollmacht gehen durch Mark und Bein. Drei kleine Worte, es ist vollbracht. Ein Siegesschrei. Die Schlange zertreten, tot, wo ist dein Stachel, Satan, wo deine Rache? Verdrehte Welt eindeutig, doch der Tod war Plan A. Oder sollte es sein, dass Gott etwa Fehler mache? Nein, noch bevor das Böse war, lag Gottes Rettungsplan bereits bereit. Er selbst erniedrigte sich, um erhöht zu werden ans Kreuz und in den Himmel. Jahwe verzeiht. Ein verdorbenes Geschlecht, tappend im Dunkeln auf der Suche nach sich selbst, selbstsüchtig und wie ein Schwein, das sich im Dreck immer weiter wälzt. Wir freuen uns an dem, was unser Leben verschmutzt, streben nach dem, was uns verdammt. Mehr Geld, mehr Macht, mehr ich. Ich dreh mich um mich. Doch verdammt, mach die Augen auf und verstehe, was die drei kleinen Worte wirklich meinen. Der gerechte Gott hat Gnade für dich, also los die Leine. Löse dich von den Fesseln, die deine Seele binden und geh los. Lauf Jesus hinterher, mach seinen Namen groß. Er hat Rettung für dich, vor dir und dieser Welt, vor allem, was dich gebunden hält. Ich habe es nicht verdient, genauso wie nicht du, doch das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk der Freiheit, sodass ich in seiner Gnade bade. Es ist vollbracht, heißt es ist erledigt. Der Vater sagt zum Sohn, bezahle, nämlich deine und meine Rechnung. Und was uns bleibt, ist die Wahl. Die Wahl, diesem liebenden Retter unser Leben zu geben oder nicht und uns so selbst unser Leben zu nehmen.
Ja, soweit erstmal. Viel Information in kurzer Zeit, ich weiß. Aber was er so grob sagt, ist eigentlich... lass mal es hier. Er beschreibt zuerst diese Szene am Kreuz, wo Jesus für uns den Tod erleidet, damit wir diesen Sieg erringen können über die Sünde. Ja. Ganz grob zusammengefasst. Ja. Und das ist ja auch genau das, womit wir unser Anspiel angefangen haben. Ja, wo John diesen Jesus in sein Leben einlädt und sagt, du sollst auf meinem Chefsessel sitzen. Du sollst das Sagen haben über mein Leben. Ja, aber wie wir gesehen haben, das Anspiel hört ja da leider nicht auf, sondern hier fängt es eigentlich erst richtig an. Und das Leben in der Heiligung führt uns jetzt dann hier an den zweiten Punkt, bedeutet eigentlich auch einen Kampf im Glaubensleben. Ich habe mich gefragt, das, was wir hier vorgespielt haben, wir haben gesehen, Jesus sitzt auf diesem Chefsessel, und John entschließt sich aber immer wieder trotzdem diese Sünde zu tun. Und dieser Jesus wird immer weiter aus dem Fokus gerückt und immer weiter weg entfernt von diesem Chefsessel. Und ich habe mich gefragt, gibt es das in der Bibel? Wird das, was hier vorgespielt wird, wird das auch in der Bibel so erwähnt? Und ja, Römer 7 redet sehr deutlich davon. Ich werde euch einige Verse daraus vorlesen. Wir lesen Vers 15. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich sehe aber ein ganz anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Darf ich euch fragen, wieder an der Stelle, kennt ihr das? Kennt ihr diese Sätze? Ich weiß aus meinem Leben, ich kenne sie nur zu gut, was er hier beschreibt. Und ich weiß nicht, wie es euch oft geht, aber ich bin auch oft zu diesem Satz gekommen, den Paulus in Vers 24 schreibt. Er schreibt, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also diese Sätze, die da stehen, die sprechen mir immer so aus der Seele. Und die Frage ist, Na, erstmal müssen wir eigentlich feststellen, die Sünde, die wird uns bis an unser Lebensende begleiten. Bis an unser Lebensende. Wenn ihr es noch vor Augen habt, ich habe letztes Mal in meiner Predigt von Doyle Klaassen erzählt, und Doyle Klaassen war ja einer meiner Lehrer an der Bibelschule, und er hat gesagt, es war so ein Standardsatz von ihm, den hat er, wenn er einen Satz gesagt hat, dann immer den. Er hat gesagt: Leute, wir sind Stolperer auf dem Weg in die Ewigkeit. Wir sind Stolperer auf dem Weg in die Ewigkeit. Und das sagt eigentlich genau das aus. Die Sünde, die wird uns begleiten bis an unser Lebensende. Und die Frage ist nun an uns: Wie sollen wir mit dieser Tatsache umgehen? Was sollen wir tun? Wenn wir immer die gleichen Fehler machen, was müssen wir tun? Und das Schöne ist, Römer 7 hört an dieser Stelle nicht auf, mit dieser schlimmen Frage, was soll ich nur tun? Sondern er sagt: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also was macht Paulus an dieser Stelle? Vorher hat er die ganze Zeit auf sich geschaut. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ich will zwar, aber ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich vollbringe es nicht, es will nicht. Und was macht er? Er lenkt diesen Blick, den er auf sich hat, von sich weg zu Jesus hin und sagt: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und genau dieses selbe Prinzip lesen wir auch bei 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das heißt, auch Johannes sagt: Leute, wenn Sünde bei euch da ist, dann wendet euch an diesen Fürsprecher. Schaut nicht auf euch, dass ihr es nicht schafft, sondern schaut auf diesen Fürsprecher. Ja, normalerweise kennt ihr jetzt an dieser Stelle, dass von mir wieder ein Bild kommt über irgendeine Persönlichkeit und ich das versuche euch irgendwie darzustellen. Aber ich habe ja hier ein paar talentierte Schauspieler da und die werden uns erklären, was es mit diesem Stuhl auf sich hat. Und wir sehen einen zweiten Teil zu dem Anspiel über dem Stuhl. Ja, wieder eine Frage an euch. Was war der Unterschied zum ersten Mal? Die Fehler waren eigentlich die gleichen, bis auf das letzte Beispiel, aber davor die Fehler waren die gleichen. Aber es war ein entscheidender Unterschied dabei. Welcher war das? Er hat Reue gezeigt und hat sich bei Jesus entschuldigt. Also auf die Frage, wie sollen wir damit umgehen, müssen wir die Antwort geben: Gehe mit deinen Fehlern immer wieder zu Jesus. Ich habe vergessen, hier einen Vers einzufügen, den ich noch einfügen wollte. Richard, du musst mir kurz helfen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so wird er treu und gerecht sein, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wo steht das? Sehr gut. Ja. Also ihr seid fit, alle wissen es. Ne? Aber habt ihr das auch in eurem Leben begriffen? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, dass ihr nur wisst, wo es steht, sondern dass ihr es auch für euer Leben anwendet. Ich selber weiß, wie es ist im Glaubensleben, der immer wieder die gleichen Fehler macht und wirklich so oft zu diesem frustrierenden Satz kommt: Wer erlöst mich von diesem Leib, ich elender Mensch? Und es ist oftmals so, dass Gott einen Schwachpunkt in unserem Leben zulässt, damit wir genau diese Stelle verstehen, die wir gerade alle zitiert haben. Wir müssen mit unseren Fehlern immer wieder zu Jesus gehen. Und wenn es immer die gleichen Fehler sind und wenn sie tagtäglich mehrmals passieren, Leute, das müssen wir lernen. Wir müssen immer wieder zu diesem Gott, damit wir verstehen, wir schaffen es nicht. Wir brauchen diesen Jesus. Und ganz praktisch sieht es dann so aus, wie wir es in dem Anspiel dann gezeigt haben: Immer wieder Jesus um Vergebung bitten. Immer wieder zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. So, es gibt noch einen dritten Punkt, mit dem ich über euch nachdenken möchte. Und zwar das Leben in der Heiligung bedeutet auch, dass du einen Auftrag hast. Du hast einen Auftrag in deinem Glaubensleben. Und dieser Auftrag, ich habe erst kürzlich eigentlich davon gepredigt.
Hier stehe ich nun nicht am...
Genau das kommt jetzt. Es gibt noch einen zweiten Teil von diesem Poetry Slam, den ich euch jetzt zeigen möchte. Und wieder viel Information innerhalb kurzer Zeit. Ich bitte euch einfach mal nur, achtet mal nur auf diese letzten Worte, die er ausspricht. Ja?
Hier stehe ich nun, ich armer Tor, und frag mich, wie es für mich zuvor ein Leben ohne eben diesen Jesus geben konnte. Ehrlich gesagt, komme ich mir ziemlich dämlich vor. Ist es nicht klar, dass ich nicht anders kann als den Ruf eines Gottes, der, das füge ich hier mal schnell noch an, ohne Fehler ist, in sich komplett gerecht, pure Liebe und noch mehr, zu beantworten, indem ich quer von einer Seite dieser Welt zur anderen schrei, ich will dir folgen, Herr. Doch scheinbar hab ich das selbst vergessen, denn mein Arsch ist vor meinem Alltagstrott schon ganz breit gesessen. Und so ist dieser Text ein Tritt in meinen eigenen Hintern und in deinen. Denn ich finde, unsere Taten sollten zeigen, dass wir all diese Worte auch genauso meinen. Wenn die drei Worte wirklich die Kraft haben, diese Welt zu verändern, dann sollte ich doch anfangen loszurennen, statt tagtäglich durch meinen Alltag zu schlendern. Wie kann ich denn nur meine Zeit verschwenden, wenn ich doch weiß, ich kenne das Mittel, um Toten das Leben zu schenken? Denn nichts anderes hat Gott bei mir getan. Ich war leer, ohne Hoffnung, ohne Plan, verloren in dieser Welt, dem Satan untertan, langsam am Verwesen, Fazit, ein toter Mann. Doch sein Ruf gab Hoffnung, sein Wort ist Leben, und so ließ er einen Toten von dem Tod auferstehen. Das Grab ist leer, die Leinen liegen daneben, wieso sucht er unter den Toten den Neben? Keine Nulllinie mehr, der Herzschlag stabil, eine Leiche erwacht, Gott drehte das Spiel. Der Tod ist besiegt, das Urteil fiel, Gottes Sohn lebt, weil es Gott so gefiel. Wenn Jesus also auferstand, ist klar, dass meine Rettung niemals wankt. Denn die Erweckung seines eigenen Sohns ist mein Garant, ebenfalls erlöst zu werden von diesem Zustand eines toten Mannes. Vom Tode nun befreit, bin ich für echtes Leben bereit. Ich will den Lauf vollenden, um vor Jesus zu stehen am Ende dieser Zeit. Und wenn ich dann endlich am Ziel zurückschaue, bleibt mir nicht viel zu sagen, nur das eine. Er hat's vollbracht. Doch er wird sagen, mein treuer Diener, gut gemacht.
Im ersten Teil hat er, also in dem ersten Video, hat er davon geredet, was Gott eigentlich getan hat. Und in diesem Teil spricht er jetzt eigentlich davon, was soll er tun? Was wird Jesus zu ihm am Ende sagen? Soll er nur daheim sitzen auf seinem breiten Hintern? Oder soll er loslaufen und dieses Geschenk, das er bekommen hat, in die ganze Welt verkündigen? Das ist so grob zusammengefasst, was er in diesem Teil jetzt gesagt hat. Und es macht deutlich, er setzt sich damit auseinander, welchen Auftrag haben wir in unserem Glaubensleben. Und wir kennen diese Verse hier, Matthäus 28, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wenn ihr euch erinnern könnt, an Pfingsten habe ich auch schon über diese Textstelle gepredigt. Das war diese Predigt mit Gandalf in der Einleitung, und dann habe ich vorgestellt, was wir in Christabel erlebt haben mit diesem Global Village und dieser Zeitmaschine. So ungefähr war das noch, falls ihr euch erinnern könnt. Ich habe noch so ungefähr damals gesagt, Leute, ich bin der unfähigste Evangelist und ich kann das überhaupt nicht so. Das war ungefähr das, was ich gesagt habe. Und ich habe mittlerweile eine neue Erkenntnis hinzugewonnen, was dieses Thema betrifft. Und was ich euch jetzt gleich zeigen werde, kann ich selber nicht glauben, dass ich euch das zeigen werde. Ich muss selber den Kopf schütteln, weil ich denke, das kann eigentlich nicht sein. Das geht eigentlich nicht. Ich zeige euch das Bild einfach. Das hier ist ein Logo von dem Computerspiel Dota 2. Dota 2 ist ein Spiel im Internet, das du mit anderen Spielern zusammenspielst. Und ich selber, ich bin jemand, der schon immer gerne Computerspiele gespielt hat und ich auch dieses Computerspiel selber gerne spiele. Und ich habe mir aber damals gesagt, als ich dieses Spiel angefangen habe, Jesus, ich will, dass du mitgehst. Ich will, dass du mitgehst. Wenn ich dieses Spiel spiele, ich will, dass du dabei bist. Keine Ahnung, wie du es machst. Ich will einfach nur, dass du dabei bist. Und bei Dota ist es nun so, wenn man im Internet unterwegs ist und man mit vielen anderen zusammen spielt und man ist ja im Internet und keiner kennt einen und ich bin hinter irgendeiner Maske und keiner weiß, wer ich bin, dann kann ich auch schreiben, was ich will. Dann kann ich Leute beleidigen, die ich will. Da kann ich mich verhalten, wie ich will. Ich kann mich so daneben benehmen, wie ich nur lustig bin. Und ich habe mir damals gesagt, bevor ich dieses Spiel angefangen habe, ich mir gesagt, genau das werde ich nicht tun. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Herr, mein Gott, jedes einzelne Wort, das aus mir hervorgeht, auch wenn ich es in den Chat schreibe, dass diese Worte auch eines Tages vor Gericht kommen werden und ich dafür Verantwortung tragen muss, was ich da von mir gegeben habe. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde diese giftige und diese unvorbildliche Art und Weise, wie man sich da verhält im Internet, die werde ich nicht annehmen, sondern ich will immer freundlich bleiben. Ich will nett bleiben und ich will mich normal benehmen und so reden, wie ich mit euch rede und mich nicht hinter irgendwas verstecken und irgendwelche Leute beleidigen werde. Nun, was passiert? Ich habe dieses Spiel gespielt etwa, so mittlerweile 2 Jahre, und dann schreibt mich auf einmal einer an, mit dem ich gespielt habe, so nach dem Spiel, und sagt zu mir, hey, du bist voll nett. Es war echt toll, mit dir zu spielen, ich würde gerne noch ein Spiel mit dir spielen. Ich so, ja gut, okay, können wir machen. Und nach dem Spiel sagt er, sag mal, du bist so nett. Und ich so, ja. Und dann fragt er mich noch mehr Sachen und sagt, warum bist du so oder was bist du von Beruf? Und dann sage ich, ich bin Jugendleiter. Und dann fängt er mit mir an zu reden und ich frage ihn, was er so ist und was er so tut. Und dann kommt raus, der wohnt im Iran. Müsst ihr euch mal vorstellen, im Iran wohnt der. Und irgendwie merke ich, wir verstehen uns so gut und wir spielen immer öfter zusammen und reden immer mehr. Und irgendwann bin ich dazu gekommen, mit ihm über den Glauben zu reden. Und es hat sich so weit entwickelt, dass er mir seine tiefsten Bedrängnisse, seine tiefsten Ängste, das, was ihn am meisten beschäftigt, das hat er mir übers Internet offenbart. Dass er noch keinem Menschen auf dieser Welt erzählt hat, hat er mir übers Internet eröffnet. Und wisst ihr, welchen Namen er mir gibt? Er sagt zu mir, du bist ein Mann Gottes, ich spüre das. Leute, ich muss selber den Kopf schütteln. Das müsst ihr euch vorstellen, der wohnt über 1000 Kilometer von hier entfernt, im Iran, und sagt zu mir, du bist ein Mann Gottes. Und warum? Weil ich entschlossen habe zu sagen, Herr, ich will, dass du hier mitgehst. Ich will, dass du hier mitgehst. So, wenn ihr denkt, das Beispiel war schon gut oder krass, weil es ist ein Computerspiel, dann gebe ich euch jetzt wahrscheinlich das heftigste Computerspiel überhaupt. Das ist das hier. World of Warcraft. Ich weiß nicht, wem von euch das was sagt, aber dieses Spiel hat vor rund 10 Jahren, glaube ich, das Wort Computerspielsucht neu definiert. Menschen haben angefangen, ihre Jobs aufzugeben, nur um dieses Spiel zu spielen. 8 bis 12 Stunden am Tag. Dieses Spiel. Und ich selber habe dieses Spiel auch gespielt. Und mittlerweile spiele ich es auch wieder. Damals habe ich es, man sagt im Computerspiel, sagt man immer suchten, also süchtig sein nach dem Spiel. Man suchtet das Spiel. Damals habe ich es auch 5 bis 6 Stunden am Tag gespielt. Und das war nicht gut. Mittlerweile spiele ich das Spiel auch wieder. Aber weitaus weniger als damals, weil ich einfach überhaupt gar keine Zeit dafür habe. Aber als ich beschlossen habe, wieder dieses Spiel anzufangen, habe ich wieder einen Satz zu mir gesagt. Herr, ich will, dass du mitgehst. Ich will, dass du mitgehst. Ich will, dass du dabei bist. So, in diesem Spiel ist es so, man erstellt sich einen Charakter. Und mit diesem Charakter trifft man sich online mit anderen Leuten und tut dann zusammen Aufgaben erledigen. Und ich habe meinem Charakter einen biblischen Namen gegeben. Völlig bewusst, weil ich genau das herausprovozieren will, dass die Leute darüber nachdenken. Ich habe mir den Namen Hesekiel gegeben, warum, einfach so, von ihm passt irgendwie. Und dann passiert Folgendes. Ich spiele in einer Gruppe und bin mit einem Spieler zusammen. Das war, glaube ich, der aggressivste Spieler, den ich in meinem Leben je zu tun gehabt habe. Der war so aggressiv, der hat die Leute so beleidigt, das habe ich noch nie gesehen. Und die Leute sind reihenweise aus der Gruppe rausgegangen. Junge, du bist doch bescheuert, du hast einen Dachschaden, du bist nicht ganz dicht im Schädel. Ja, reihenweise rausgegangen. Ich selber habe auch schon gedacht, der Typ ist mir zu krank. Also wirklich, der ist wirklich nicht ganz dicht im Schädel. Und hat mir schon entschlossen, auf den Knopf zu drücken, zu sagen, ich gehe da raus. Und dann kommt in mir der Puls auf, nein, tu es nicht. Weil alle von ihm weglaufen. Und du sollst auf ihn zulaufen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe gedacht, gut, okay, ich warte mal, guck, was passiert. Ja, der Nächste will schon gehen. Der ist schon total angefressen wieder von dieser Art und Weise, will gehen. Und er sagt dann im Kommentar, ja, ist mir recht, wenn du abhaust, es ist eh mein Job. Und dann habe ich gefragt, bin auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, was ist denn dein Job? Und dann sagt er ist Sergeant in der dänischen Armee. Und ich habe mir erst gedacht, ja gut, das erklärt einiges, warum er sich so verhält. Und dann stellt er die Frage an mich, was ist dein Beruf? Und ich sage, ich bin Jugendpastor. Und dann sagt er, du hast einen sehr, sehr guten Beruf. Und wir kommen ins Gespräch über den Glauben. Er eröffnet mir, dass er im Irak, in Afghanistan, in Pakistan stationiert war, um den IS zu jagen. Er erzählt mir, dass er über 30 Mal in lebensbedrohlichen Situationen war. Und er fragt mich nach dem Namen, hey, diesen Namen, den du da hast, war das ein Engel? Und ich sage, nee, es war ein Prophet aus der Bibel. Und wir kommen über den Glauben ins Gespräch. Und ich merke, wie dieser Mensch sich öffnet. Und warum? Weil ich am Anfang gesagt habe, ich will Jesus hier mit reinnehmen. Auch wenn es ein Computerspiel ist, wo man denkt, da sind eh alle verloren. Aber ich habe mir gesagt, ich will, dass Jesus hier mitgeht. Leute, wenn ich euch eines heute mitgeben möchte, dann, dass du Jesus mit in deinen Alltag nimmst. Mir geht es ja nicht darum, euch zu sagen, ihr sollt Computerspiele spielen, das will ich überhaupt nicht sagen, sondern mir geht es darum, euch zu sagen, Leute, ich möchte, dass ihr Jesus überall mit hinnehmt. Dass ihr ihn überall mit hinnehmt, in eure Hobbys, in euren Alltag, in eure Arbeit, in die Familie, egal wo ihr hingeht. Ne, wenn du jemand bist, der gerne Fahrrad fährt, dann bete zu Jesus, sag, Herr, geh du mit und lass mich Zeugnis sein, wenn du es möchtest, auch wenn ich am Fahrradfahren bin. Wenn du im Hasenzüchterverein bist, dann nimm diesen Jesus mit. Ja, wenn du Sport machst, nimm diesen Jesus mit. Selbst wenn du vorm Fernseher sitzt, nimm diesen Jesus mit. Denn für Jesus ist das alles keine Schranke, um Menschen zu erreichen. Leute, Jesus hat durch mich im Iran einen Menschen erreicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der sagt zu mir, ich bin ein Mann Gottes. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und das Wichtige ist, das bin ja nicht ich, der das vollbringt, sondern Jesus vollbringt es in mir. Aber das Wichtige ist, dass ihr bereit seid zu sagen, ich will, dass dieser Jesus mitgeht. Ich will, dass dieser Auftrag von ihm weiter zu erzählen, dass der weiterkommt oder sich weiterentwickelt. Ne? Ihr wisst selber, ich bin selber jemand, der von sich sagt, ich bin absolut kein Evangelist, überhaupt nicht. Und ich sage es wieder, ich kann mit Menschen, die ich auf der Straße sehe, ich kann mit denen nicht reden. Ich kann das nicht. Wenn ich auf die zukomme, die haben Angst vor mir, die laufen weg von mir, weil ich irgendwie so eine Aura an mir habe, keine Ahnung, die können mich nicht leiden und ich kann sie anscheinend auch nicht leiden. Und ja, tschüss, mir egal, was du machst. Ne? Also Leute, hier vor euch steht der unbegabteste Evangelist, den ihr euch nur vorstellen könnt. Und trotzdem ist es für Jesus möglich, durch so einen Menschen wie mich ein Zeugnis zu sein. Einfach nur, wenn man sagt, Herr, geh mit mir mit. Wenn du Sport machen gehst, wenn du Computerspielen gehst, egal was deine Hobbys sind oder was in deinem Alltag auch passiert, nimm diesen Jesus mit. Ich möchte dann zum Ende nochmal zusammenfassen. Wir haben am Anfang das Wesen der Sünde betrachtet und festgestellt, Sünde ist etwas, mit dem man nicht spaßen darf, weil Sünde immer zur Zerstörung führt. Aber Christus hat den Sieg über die Sünde errungen. Wir haben als Zweites festgehalten, dass wir in einem Glaubensleben Kämpfe haben und mit Sünde und Anfechtung zu tun haben. Und wenn wir fallen, wenn wir stolpern, dann geht immer mit euren Fehlern wieder zu Jesus und bittet ihn um Vergebung. Und als Drittes haben wir uns den Auftrag zu unserem Glaubensleben angeschaut und festgehalten, nimm Jesus mit in deinen Alltag. Nimm ihn mit. Amen.